Ja, dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder gekommen sind, um mit uns auf Gottes Wort zu hören. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Daniel 9. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und wie gut, dass wir auf diese Barmherzigkeit vertrauen dürfen und dass wir alle Morgen frisch und neu wissen dürfen. Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Dieses Lied singen wir jetzt, Sie werden es an der Leinwand vorfinden.
Herr Hauser ist Pfarrer der evangelischen Württembergischen Landeskirche und wir staunen, was für einen weiten Horizont er mitbringt. Wir sind dankbar für den Dienst auf dem Oberkirchenrat als Kirchenrat und Fachreferent für Mission in den verschiedenen Arbeitskreisen im Württembergischen Evangelischen Arbeitskreis für Weltmission, in der Evangelischen Allianz für die Anliegen der muslimischen Welt. Wir grüßen Sie sehr herzlich und wir danken Ihnen auch für den Bibeltext, den Sie ausgewählt haben, aus Kolosser 1, 12 bis 29. Den liest uns jetzt Schwester Renate.
Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, habt er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nun nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich ab, ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt.
Lass uns beten. Lebendiger Herr und Gott, wir danken dir für deine Gegenwart, die Gegenwart Jesu Christi unter uns. Denn in deinem Namen, Herr Jesus, sind wir hier zusammen. Segne uns mit deiner Gegenwart. Rede zu unseren Herzen, denn du kennst uns alle, einen jeden und eine jede, was wir bedürfen, was uns umtreibt. Wecke heute in unserem Herzen Glaube, Liebe und Hoffnung. Stärke unser Vertrauen ins Evangelium und lass uns neu erkennen, dass dein großes Ja über unserem Leben steht. Und so rechnen wir, dass du zu uns redest, und nimm die schwachen Worte mein und lege darin deine segnende Gegenwart für uns alle. Amen. Es ist für mich eine ganz große Freude, dass wir gemeinsam das Wort Gottes studieren dürfen, hören dürfen. Was für eine Freude, dass Gottes Wort in Ewigkeit bleibt. Himmel und Erde mögen vergehen, sein Wort nicht, denn er, unser Herr, ist Schöpfer Himmels und der Erde. Ich habe diesen Text gewählt heute, weil wir im 21. Jahrhundert eigentlich besonders in der westlichen Hemisphäre durch eine ungeheure Krise des Vertrauens ins Evangelium gehen. Und wir brauchen ein neues Vertrauen. Leslie Newbegin, mit dem ich sehr freundschaftlich verbunden war, ein Bischof in Indien, der aus Schottland war, schrieb mir schon vor Jahren: Wir erleben in der westlichen Welt eine Situation wie in der Zeit des Niedergangs der griechischen Kultur. Die Wahrheit ist nicht mehr das, was Wahrheit in Wirklichkeit ist. Und wir brauchen ein neues Vertrauen ins Evangelium. Wir kommen ja von Weihnachten her und bewegen uns auf die Passionszeit zu, auf Karfreitag, Ostern. Jesu Weg von der Krippe bis zum Kreuz war Gottes Einbruch in unsere Zeit. Gott hat sozusagen in das Rad der Geschichte gegriffen durch Jesus Christus. Er, im Stall von Bethlehem geboren, hat heute noch im 21. Jahrhundert die gleiche Relevanz und Bedeutung. Und wer ist dieser Jesus, dass selbst heute Menschen bereit sind, bis zum Äußersten ihn zu bekennen und ihr Leben niederzulegen, um des Evangeliums willen und um ihn nicht zu verleugnen? Paulus schrieb diesen Kolosserbrief, wie auch den Epheser- und Philipperbrief, aus einem römischen Gefängnis. Wahrscheinlich in Rom. Die Gemeinde in Kolossea in Kleinasien, Kolossea liegt in der heutigen Türkei, wurde wohl durch Epaphras, einen Mitarbeiter des Paulus, gegründet. Und Paulus hat die Gemeinde persönlich nicht gekannt. Aber er hörte, was die Gemeinde umtreibt, welchen Problemen und Herausforderungen sie gestellt ist. Und daher schreibt der Apostel einen sehr persönlichen Brief aus dem Gefängnis für diese Gemeinde und geht auf die Gefahren und auf die Fragen der Gläubigen in Kolossea ein. Gegen alle Widerstände seiner Zeit hat Paulus mutig Jesus Christus bezeugt als den Herrn und Heiland der ganzen Welt, ja den einzigen Erlöser. Er selbst war ja zuvor ein Verfolger. Er wollte ja nicht, dass diese neue jüdische Sekte zum Tragen kommt, um diesen Jesus. Und er hat die Gemeinde verfolgt, nicht nur in Israel, sondern er ist nach Damaskus, um auch dort die gläubigen Christen ins Gefängnis zu stecken. Aber er hatte auf dem Weg nach Damaskus, vor Damaskus, eine Christusbegegnung. Und seither steht über dem Leben des Paulus dieses Jesuswort: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Damals wie heute steht die Botschaft des Evangeliums im Widerspruch zum Zeitgeist, der immer Kreuz und Auferstehung Jesu Christi verdunkeln, relativieren oder verleugnen will. Paulus aber macht deutlich, dass in unserem Text, den wir gelesen haben, dass auch die widrigsten Umstände den Lauf des Evangeliums schlussendlich nicht aufhalten können. Jesus Christus baut mitten im Leiden und oft auch durchs Leiden seine Gemeinde. Und es gilt auch heute noch, wie am Anfang, als Jesus es sagte: Die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen. Trotz Gefängnis und widriger Umstände gibt Paulus nicht auf. Ja, er schöpft geradezu neue Hoffnung und Zuversicht für sich und die Gemeinde, mit denen er verbunden ist. Und daher kann er selbst im Gefängnis bezeugen, dass Jesu Liebe siegen wird. Die tröstende Gegenwart Jesu schenkt ihm, dem Paulus, den Blick hinter und über den Horizont. Auch den Horizont seiner Gefängnismauer. Er hatte Glaubensgewissheit und Hoffnung, dass Gott, weil er der lebendige Gott ist, zum Ziel kommt, mit und in dieser konfliktgeladenen Welt. Die Zentralität des Evangeliums ist und bleibt: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und auch unser Text sagt, dass er alles mit sich versöhnt hat und Frieden geschaffen hat. Der verborgene und unsichtbare Gott ist in Jesus Christus, seinem Sohn, Mensch geworden. Gottes Herrlichkeit und Allmacht leuchtet im Angesicht Jesu Christi, sagt Paulus. Und alle Menschen sollen daher dieses Zeugnis hören und die Herrlichkeit Gottes erblicken. Und in Jesus, wer diese Herrlichkeit in seinem Angesicht erblickt, erblickt die Herrlichkeit Gottes nicht zum Gericht, sondern zur Rettung. Ziel der Sendung Jesu Christi, Ziel der Mission der Gemeinde ist, dass diese gute Nachricht von Jesus Christus allen verkündigt wird. Denn mit Jesus Christus, wie unser Text sagt, hat ja ein Machtwechsel stattgefunden. Wer Jesus Christus sein Leben anvertraut, sagt Paulus in unserem Text, hat allen Grund, dankbar zu sein dem Vater Jesu Christi gegenüber. Christen sind also Menschen, die aus dem Dank heraus Lebensraum geschenkt bekommen haben. Wir sind aus der Macht der Finsternis Befreite, aus der Gottesferne Gerettete und daher in den Machtbereich Jesus Christus versetzte Menschen. Auch im 21. Jahrhundert ist und bleibt Jesus Christus die einzige Hoffnung der Welt. Er ist und bleibt gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er ist und bleibt der, der uns den Glauben schenkt und auch den Glauben vollendet, der uns nie alleine lässt. Der Weg des Evangeliums bis heute zeichnet sich aber auch von Leiden. Durch die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu hindurch bahnt sich das Evangelium seinen Weg, aber es ist auch immer gezeichnet als ein Weg des Leidens. Trotz aller Not dieser Welt aber, trotz Leid und Elend unserer Zeit, trotz Kriegen und Verfolgung und Tod, trotz Chaos und Finsternis dieser Zeit, bleibt Jesus Christus das Licht und die Hoffnung der Welt. Ein koptischer Arzt sagte mir vor nicht langer Zeit, wenn ich an mein Land denke und auch an meine Kirche und meinen Verstand brauche, könnte ich verzagen. Ich sehe keine Hoffnung und keine Zukunft. Aber wenn ich bete und glaubend alles überdenke, dann weiß ich, Gott hat uns durch viele Verfolgungsphasen hindurch gerettet. Und er wird uns auch jetzt wieder neu durchretten. Aber wir sind auch eine Kirche der Märtyrer. Damals zur Zeit der Geburt Jesu und dann, als der Brief geschrieben wurde, so etwa 60 nach Christus, im Jahre 60, gab es eine große Zukunftsangst. In Zeiten der Unsicherheit ist das normal. Aber damals war das religiöse Milieu gezeichnet von gnostischen Philosophen, von religiöser Esoterik. Und die Menschen versuchten durch mystische Weltanschauungen und Kulte verschiedene Erlösungsvorstellungen zu praktizieren. Man glaubte, durch manche Kulthandlungen die Mächte und Götter zum Guten stimmen und beeinflussen zu können. Der christliche Glaube aber mit seinem Anspruch auf absolute Wahrheit war dem Milieu der religiösen Antike nicht geheuer, ja, er störte sogar. Man war durchaus bereit, den jungen Glauben und auch Jesus Christus ins Pantheon religiöser Vielfalt und möglicher Heilswege ein- und unterzuordnen, aber einen totalen Bruch mit den religiösen Bräuchen und religiösen oder auch politischen Machtansprüchen wollte man diesem Jesus und seinem Evangelium nicht zugestehen. Ist das heute viel anders? Will die Postmoderne und ihr Zeitgeist nicht einen respektvollen Pluralismus möglicher und unmöglicher Glaubenswege und ethischer Vielfalt nicht einfordern? Ich glaube, es war Chesterton, der einmal sagte, wenn der Mensch seinen Glauben an Gott aufgibt, hört er nicht auf zu glauben, sondern fängt an, alles Mögliche und allen Unsinn zu glauben. Und wie viel Unsinn sehen wir heute in manchen Ideologien, die uns aufgezwungen werden in unserer Zeit? Ist nicht die Politik von der Haltung geprägt, alle Religionen sind gleich nützlich, denn alle sind stimmberechtigt, wenn sie Bürger eines Landes sind? Und solange die Nützlichkeit nicht die gesellschaftliche Harmonie stört, versucht man mit einem Pragmatismus alle Probleme auf die Seite zu schieben und bestimmt nicht schon längst der humanistische Atheismus die Ideologie einer politischen Korrektheit, was man öffentlich sagen darf oder besser für sich behält? Sollte etwa Jesus Christus und das Evangelium sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen und Normen halten? Damals wie heute steht die Frage daher im Raum, wer ist denn Jesus Christus? Er ist der lebendige Gott. Ist er etwa nur ein vollkommener und guter Mensch und Religionsstifter? Nur ein Mensch und Prophet, eine erleuchtete Persönlichkeit, wie es vor ihm und nach ihm immer welche gab? Ist der Glaube an Jesus Christus nicht etwa etwas Überholtes, weil heute der Mensch doch viel höhere Erkenntnis hat und schlauer geworden ist? Hat der christliche Glaube nicht schon längst sein Verfallsdatum erreicht? Die Frage, wer Jesus Christus wirklich ist, flammt immer wieder auf, auch natürlich durch den Islam, der meint, er wäre nur ein Prophet und schon längst von Mohammed überholt. Welchen rechtmäßigen Platz, welchen rechtmäßigen Platz nimmt Jesus Christus in der Geschichte ein? Darauf gibt uns Gottes Wort eindeutige Antwort. Gottes Heiliger Geist, der Paulus zum Schreiben dieses Briefes ermutigt hat, ist immer noch und bleibt für immer der Ehrenretter Jesu Christi. In einer pluralistischen Theologie würde man gerne den Heiligen Geist sozusagen zum Bestätiger der Religionen machen. Aber das ist er nie. Er bestätigt die Wirklichkeit des Wortes Gottes und er bestätigt, dass Jesus Christus Gott, Mensch zur gleichen Zeit ist. Wir brauchen nicht im Unklaren bleiben. Wir haben Grund, Gott dem Vater zu danken, wie es hier in Vers 12 und 13 heißt. Er, Gott der Vater, hat uns durch Jesus Christus aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir sind nicht mehr umnachtet und nicht mehr Gefangene der Gottesferne, sondern wir sind Befreite durch Jesus Christus. Die Finsternis hat bei ihm keine Existenzberechtigung mehr. Wir sind keine ziellosen mehr, die im Strom der Geschichte herumirren, sondern er hat uns erlöst, von unseren Sünden befreit. Wir sind nicht mehr Spielball dunkler Mächte, sondern Gottes geliebte Kinder, zu denen er immer wieder neu sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Eine jede Person von uns ist Gott geliebt, geachtet. Unsere Menschenwürde erhalten wir durch ihn, der uns erschaffen hat. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist ganz Mensch geworden, um uns diese Kindschaft Gottes zu ermöglichen. Und doch ist er mehr als nur ein Mensch. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich und hat unser Fleisch und Blut angenommen, sodass er wie ein hilfloses Baby einmal lebte, der Schutz brauchte. Aber wer sich ihm anvertraut, wird keine Zielverfehlung seines Lebens mehr haben. Selbst wenn sein Leben noch so ruiniert wäre. Gottes Neuanfang mit einem jeden von uns ist möglich. Unser Text sagt uns, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn erkennen wir, wer und wie Gott ist. Er, Jesus Christus, ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist der Herr über sichtbare und unsichtbare, die sichtbare und unsichtbare Welt. Er ist selbst der Schöpfer, nicht etwa ein Teil der Schöpfung. Er ist der, der über der Schöpfung steht, weil er der Schöpfer ist und nicht etwa, wie ihn gerne die Gnostik gemacht hätte, dass er ein Teil der Schöpfung ist. Und er, dem alle Mächte und Gewalten untertan sind, er ist im Stall von Bethlehem geboren. Was für ein Wunder! Das kann nur der Glaube begreifen. Er ist, der er ist. Und durch ihn entfaltet sich das ganze Drama der Heils- und Weltgeschichte. Und alles wird seinen Abschluss in und durch ihn finden. Das sind keine frommen, fantastischen Spekulationen, sondern dies ist das Zeugnis der Heiligen Schrift an vielen Stellen der Bibel. Dies ist auch der Glaube der Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte, auch festgehalten in den Bekenntnissen der christlichen Kirchen. Und doch ist die Gemeinde Jesu damals und heute gefährdet durch falsche Lehre von innen und von außen. Und Paulus hat nicht ohne Grund das Wesen und die Rolle Jesu, besonders im Kolosser und auch im Epheserbrief, so klar geschrieben, weil er wusste, hier sind Gefahren im Gange. Jesus ist der Schöpfer und Erlöser, das heißt, Jesus hat ein doppeltes Anrecht auf uns Menschen, durch das Recht der Schöpfung und durch das Recht der Erlösung. Paulus hat erfahren, dass da Kräfte in der Gemeinde waren, die versucht haben, den schlichten Glauben und das Vertrauen in Jesus Christus herunterzuspielen. Sozusagen Jesus allein genügt nicht. Die einen sagten, um vollwertiger Christ zu sein, seien noch die jüdischen Riten und Speisevorschriften notwendig und nur eine gewisse Gesetzeserfüllung erlange der Christ dann auch die höhere Stufe der Heiligung. Und andere Einflüsse waren die der Gnosis, und in der Gnosis wurde eigentlich das Geschaffene, auch das Leibliche, als böse angesehen. Man durfte durchaus auch in den Tempelriten seine Sexualität ausleben, solange man bestrebt war, höhere Erkenntnis durch Esoterik zu erwerben. Und beides, der Hang zur Gesetzlichkeit und der Hang zur Erleuchtung der Gnosis, war so die Haltung, Jesus allein genügt nicht. Und Paulus macht klar, Jesus Christus allein genügt völlig. Er allein ist der Schöpfer und Erlöser, und wer ihm vertraut, erblickt in ihm die Herrlichkeit Gottes und wird nicht mehr länger von den Irrlichtern dieser Welt geblendet. Er, Jesus, ist der Erlöser, nicht nur im persönlichen Leben, sondern Kreuz und Auferstehung haben geradezu eine kosmische Bedeutung. Und mitten im Machtbereich der gefallenen Schöpfung steht heute das Kreuz von Golgatha, das allen von Gott Entfernten neue Heimat geben will und gibt. In Christus hat die Neuschöpfung begonnen, denn er triumphiert über Sünde, Tod und Teufel. Das Leben kann bis zur Vollendung in Gottes Reich noch für Einzelne und ganze Völker tragisch sein. Doch die Erlösung Jesu Christi wird einmal herrlicher sein, als wir es je uns ausmalen könnten. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus nicht nur die Schuldfrage gelöst, sondern auch die Machtfrage entschieden. Die Auswirkung der Vergebung der Sünden erleben wir heute schon. Er befreit uns zu neuem Leben. Und Jesus Christus nimmt seine Gemeinde heute schon hinein in diesen Sieg. Auch wenn der böse, der altböse Feind noch mit List und allem versucht, die Macht Jesu Christi zu verdunkeln. Jesus Christus hat die Welt überwunden. Und alles, was von Gott geboren ist, darf heute schon erfahren, dass wir den Glauben als Sieg haben, der die Welt überwunden hat. Und so erinnert Paulus die Gemeinde in Kolossea, um was es eigentlich geht. Er selbst ist der rechtfertigende und uns heiligende Christus. Der will, dass unser Glaube brennt für ihn, dass wir für ihn unterwegs sind in unserer Welt und fröhlich bekennen, was wir glauben und warum wir gerne Christen sind. Wir sind durch Jesus Christus Versöhnte und darum heute schon hineingenommen in die Neuschöpfung der Erlösten. Er ist das Haupt, wir die Glieder, lesen wir hier. Wir seine Jünger, und durch uns will er seine Gemeinde bauen, über alle Sprachen und Ethnien hinweg. Vor einigen Jahren waren wir in Kenia, und wir waren im Norden Kenias bei dem Rendili-Stamm, der sich gerade geöffnet hat für das Evangelium. Und wir saßen unter Terebintenbäume und einige von uns standen, weil es war praktisch alles Sand und wenig Gras da. Und es war ein wunderbarer Gottesdienst mit enthusiastisch singenden Liedern. Und eine Frau stand dann auf und sagte: Wir danken euch, dass ihr zu uns gekommen seid von so weit weg. Und sie erzählte, wie das Evangelium für sie eine Befreiung von Ängsten und von Schuld ist. Und dann sagte sie: Hier hat die Kirche für uns nach Wasser gegraben. Und mit diesem Wasser lassen wir uns taufen und hier werden wir auch eine Kirche bauen. Aber wo immer ihr hinkommt, erzählt von uns und grüßt von uns, denn wir gehören jetzt auch zur großen Familie derer, die Jesus Christus lieben. Wir haben eigentlich die Gegenwart Gottes in einer besonderen Weise erfahren. In unserem Text spricht Jesus vom Leib der Gemeinde, dessen Haupt er ist. Das war da sehr eine Erfahrung, die durch Mark und Bein ging. Seine Gemeinde, seine Kirche, herausgerufen, ist kein Verein, noch eine religiöse Interessengruppe zum Wohlfühlen, sondern sie ist mit ihrem Herrn Jesus Christus verbunden und hineingestellt in diese Welt, um an allen Orten und zu allen Zeiten die Frohbotschaft des Evangeliums zu verkündigen. Ein Bischof aus Kenia wurde gefragt über all die Fehler, die in der Mission gemacht worden sind. Er stand auf und sagt: Bin ich etwa ein Fehler? Hätte ich nicht Christ werden sollen? Für uns ist das Evangelium eine befreiende Botschaft. Wir bleiben nicht an den Fehlern und der Unvollkommenheit der Missionare hängen, denn sie haben uns die befreiende Botschaft des Evangeliums gebracht. Und jede Generation ist ja eigentlich neu herausgefordert, das Evangelium ihrer Generation zu verkündigen. Und dann etwas nachdenklich meinte der Bischof: Ob wir aber auch Christen geworden wären durch die Söhne der Väter, das ist natürlich eine andere Frage. Und hier ist die Herausforderung für uns. Die Feinde des Evangeliums versuchen, das Kreuz zu verdunkeln, die Bedeutung des christlichen Glaubens herunterzuspielen. Und im Islam begegnet uns ja eine Religion, die meint, Jesus Christus wäre schon längst überboten. Er ist ja auch nicht am Kreuz gestorben, er ist ja nur Prophet. Und es wird behauptet, hätte Jesus zur Zeit Mohammeds gelebt, hätte er sich unter die Scharia gestellt und Mohammed als den Prophet anerkannt. Und sie sagen, er wäre ja niemals Gottes Sohn. Und wenn wir den geschichtlichen Jesus wieder kennenlernen wollen, müssten wir eigentlich aus dem Islam lernen, wer er ist. Und dennoch bekehren sich heute viele Muslime zum christlichen Glauben, weil sie Jesus Christus begegnen, manchmal durch Krankenheilung, aber auch durch Träume und Begegnungen. Und ich bin in der letzten Zeit immer wieder Christen begegnet der ersten Generation, einige von ihnen aus buddhistischem Hintergrund, andere aus dem Islam. Der Leiter einer buddhistischen Klosters, der Christ geworden ist, oder ein führender muslimischer Scheich, beide Christus begegnet, Jesus Christus begegnet, und wie bei einem Paulus die Führungsfähigkeiten vor ihrer Bekehrung sind nachher geheiligt und sie sind selbst Führungspersönlichkeiten im christlichen Glauben. Der Herr ist mitten in unserer Zeit am Aufbau seiner Gemeinde. Manche historische Kirchen erleben geradezu Zerstörung, und der Westen ist mit daran schuld, was wir in Syrien erleben. Und mitten in allem Geschehen baut Jesus selbst seine Gemeinde. Der Gegenspieler ist nicht inaktiv. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Es gibt ungeheuer viel Leiden auch. Es gibt viel Not und Elend. Aber wo immer der Herr Neues schafft, gilt es, dass mitten im Leiden er zum Ziel kommt mit uns und dieser Welt. Dieses Vertrauen ins Evangelium wird uns zuteil, wo wir uns auf die Seite dessen stellen, der sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. In mir habt ihr die Fülle, denn ich bin und bleibe gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Eigentlich will der Bibeltext uns heute ein Dreifaches sagen. Erstens, weil er der Erste ist und Erstgeborene, will er auch den ersten Platz in deinem und meinem Leben einnehmen. Zweitens, weil in ihm allein die ganze Fülle der Gottheit wohnt, will er dir und mir in allen Lebenslagen ein erfülltes Leben schenken. Er ist die Heimat für alle Entfremdeten und Heimatlosen. Mit Jesus brauchen wir nicht mehr Fremdbestimmte sein, auch nicht in einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Und drittens, weil er den Weg des Kreuzes ging, ruft er einen jeden von uns in seine Nachfolge und seine Jochgemeinschaft in seinen Dienst. Er ist Leben und Hoffnung für die ganze Welt, ja Schöpfer und Erlöser und Vollender. Auch im Gefängnis ist das Herz und der Horizont des Paulus nicht eingeengt. Paulus hat die Leiden um Christi willen wie Geburtswehen erfahren, Geburtswehen des kommenden Reiches Gottes. Hoffnung bleibt nie bei sich selbst stehen. Und der Weg des Evangeliums, auch wenn er ins Leiden führt, ist immer noch ein Weg, den er für uns bestimmt. Leiden der Gemeinde Jesu ist eigentlich der Normalfall. Und daher kann Paulus sagen, da wo wir uns hineinnehmen lassen in die Leidensgemeinschaft Jesu, da dürfen wir auch erfahren, was das offene Geheimnis des Glaubens ist. Nämlich, nun freue ich mich in meinen Leiden für euch, sagt er. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir wissen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Auch heute entstehen in vielen Sprachen und in vielen Ländern neue Lieder des Evangeliums. Und sie brauchen nicht einmal Englisch als eine Sprache und sie brauchen auch nicht immer Ohrwürmer, sondern Lieder wie des Paul Gerhards entstehen in vielen Ländern. Hören wir daher noch kurz das Zeugnis eines Märtyrers, der 9 Jahre im Gefängnis war, zum Tode verurteilt wurde im Iran, weil er Christ war, 1993, und er zu seiner Verteidigung selber schrieb, und ich lese: Gott, der meine Herrlichkeit und meine Ehre und mein Beschützer ist, hat durch seine nicht sparenden Segnungen mich mit dem Siegel seiner Anerkennung geprägt. Der Gott Daniels, der seine Freunde im Feuerofen bewahrt hat, hat auch mich in den 9 Jahren meiner Gefängniszeit bewahrt. Alle die schlechten Geschehnisse haben sich für unser Gut und Gedeihen gewandelt, sodass ich erfüllt bin mit überströmender Freude und Dankbarkeit. Er ist dann verurteilt worden zum Tode. Ich habe sein Todesurteil. Auf internationale Druck, selbst vom Papst, ist er damals frei geworden, der es an die Weltöffentlichkeit gebracht hat. Herkow Sepian ist ein paar Tage später Meuchelmörder erlegen und auch Mehdi Tebbaj ist 6 Monate später ermordet worden. Aber das offene Geheimnis bleibt bestehen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier dringt durch, was Paulus an einer anderen Stelle sagt: Wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hier sind wir beschenkt, herausgefordert und ermutigt, in den Fußstapfen Jesu weiter ihm nachzufolgen. Der Herr schenke dies für einen jeden und eine jede von uns. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du es bist, der uns gegenwärtig ist. Und auch heute noch bist du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Stärke uns neu im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe und schenk, dass unser Leben etwas ist zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.